Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der stellvertretende Chefredakteur der Welt, Robin Alexander, erfolgreicher Podcaster, unter anderem mit Machtwechsel, gemeinsam mit Dagmar Rosenfeld, und ein Mann, den Sie regelmäßig auch in den verschiedensten Fernseh-Talkshows sehen. Freue mich sehr, dass er heute hier ist. Robin Alexander, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ich habe, bevor wir auf ganz wichtige Meldungen kommen, eine Meldung aus der FAZ. Ich meine, wenn es in der FAZ steht, muss es ja wichtig sein, aber die ist überschrieben mit folgender Frage. War Christoph Kolumbus ein Jude? Es gibt da offenbar neue DNA-Erkenntnisse, und ich kann dir mal kurz vorlesen. Der Sender RTVI kündigte am spanischen Nationalfeiertag an, die, Zitat, Weltgeschichte neu zu schreiben. Endlich wisse man, woher der Mann wirklich komme, der Amerika entdeckte, lautete das Versprechen der reißerischen Dokumentation. Und nach fast 2 Stunden erfährt man, dass dann also DNA ergibt. Einerseits diese jüdischen Wurzeln, die er offenbar versuchte zu verschleiern. Und vor allem, aber das ist eigentlich vielleicht sogar noch das Spannendere, dass er gar nicht aus Genua kommt, also von den Italienern für sich reklamiert werden kann, sondern aus Valencia, also in Wirklichkeit ein Spanier war. Robin Alexander, sind das Nachrichten, die die Welt noch braucht?
Das ist ja interessant, weil Historiker wissen, dass die jüdische Gemeinschaft in Spanien mal vor die Wahl gestellt wurde, quasi komplett zum Christentum überzutreten, und die das auch in ihrer großen Mehrzahl gemacht haben. Und das war im Jahre 1492, das sogenannte Alhambra-Edikt. Wobei 1492 war Christoph Kolumbus ja gerade nicht da.
Vielleicht hat er sich deswegen auf die Reise gemacht, wer weiß.
Ich weiß es nicht.
Lauter Spekulation. Ich finde das ja immer schön. Es gibt also nicht direkt aus Ihrem Haus, aber aus Ihrem Verlag eine wunderbare Bildschlagzeile. Ich glaube, die geht zurück in die 90er Jahre. Da ging es um Adolf Hitler. Neue Erkenntnisse der Geschichtsforschung. War Hitler schwul? War da die Frage. Und die Titanic machte daraus kurz danach den wunderbaren Titel: Schrecklicher Verdacht, war Hitler Antisemit. Womit ich so ein bisschen in dem Feld bin. Manchmal gibt es auch Dinge, wo man vielleicht sagen könnte, ja, so entscheidend ist es nicht mehr.
Ich glaube, Hitler war wirklich Antisemit.
Ja. Gibt es möglicherweise in 500 Jahren DNA-Proben von Thomas Gottschalk, und es kommt raus, er war gar kein alter weißer Mann?
Ja, mit dieser Thomas Gottschalk-Kiste, da werde ich schon den ganzen Tag mit behelligt. Und gerade als ich hier die Stufen zu ihrem Studio hochstieg, erzählte mir noch ihre Mitarbeiterin, wie schrecklich das mit Gottschalk gewesen wäre bei Micky Beisenherz in einer Fernsehsendung. Und ich habe das alles nicht gesehen. Das ist so ein Phänomen, dass ich mit Max Gold an mir vorbeigehen lasse. Aber da ich ja wusste, dass sie mich darauf ansprechen, habe ich natürlich die Schlagzeilen überflogen. Und wenn ich es richtig verstehe, wird jetzt debattiert, ob das okay war, dass Thomas Gottschalk vor 25 Jahren im Fernsehen Frauen angetatscht hat.
Das und anderes. Aber wir können uns das ja noch vornehmen. In der Tat, das ist eines der Themen, die wir heute aufgreifen, weil anders als Sie hat das offenbar relativ viele Menschen beschäftigt, unter anderem auch durch ein Spiegel-Interview, das Thomas Gottschalk gegeben hat. Also wir schauen mal auf die verschiedenen Quellen, die wir da haben, und vor allem, vielleicht ist das auch das Spannendere, nicht unbedingt so sehr auf die Person zu gehen, sondern was das über uns als Gesellschaft eigentlich sagt. Robin Alexander, das und andere Themen. Wir sprechen gleich erstmal über die SPD, denn da hat sich auch einiges bewegt an diesem Wochenende und an diesem Montag. Schön, dass Sie da sind, und schön, dass Sie uns heute zuhören. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Wir schauen auf die Themen des Tages heute mit dem Journalisten und Autor Robin Alexander, und wir sind bei den Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten, die sich zur Klausur getroffen haben und dort unter anderem auch ein Strategiepapier veröffentlicht und verabschiedet haben, und man könnte den Eindruck kriegen, da geht es jetzt langsam Richtung Wahlkampf. Wir hören gerade mal den Parteichef und Matthias Miersch.
Das wird ein Wahlkampf, ein Bundestagswahlkampf, der zwischen uns und der Union stattfindet. Die entscheidende Frage, die die Bürgerinnen und Bürger sich beim Gang auch zur Wahlkabine stellen sollen, ist: Wollen Sie Friedrich Merz oder Olaf Scholz als Bundeskanzler dieses Landes? Es geht um die Frage, wir oder die Merz-CDU.
Dass diese Merz-CDU so, glaube ich, alles verkörpert, für das ich nicht stehe.
Wir wollen gewinnen. Unser Ziel ist, dass in 12 Monaten bei der Bundestagswahl die SPD als stärkste Kraft vom Platz geht, dass wir weiter den Bundeskanzler stellen.
Das sagt Lars Klingbeil, der SPD-Chef, und man hat das auch untermauert mit verschiedenen Forderungen. Ich nenne mal eine zentrale Sache, die nämlich idealerweise, wenn sich die SPD damit durchsetzen könnte, 95% der Menschen entlastet. Man will eine Steuerreform, die eben 95% der Menschen entlastet und nur das oberste 1% belasten würde. Robin Alexander, was machen die Sozialdemokraten da gerade?
Ja, das Interessante ist, dass wir ja eigentlich ein Jahr vor der Bundestagswahl sind, aber alle so tun, als wäre die in 3 Monaten. Also die Grünen wechseln ihre Wahlkampfmanager aus und das war jetzt ja eigentlich nur eine SPD-Vorstandstagung, aber die tun auch so, als wäre das schon das halbe Wahlprogramm. Ja? Und das lässt doch für die Ampel in diesem Herbst nichts Gutes erahnen.
Ich meine, da könnte man fast auf die Idee kommen, wenn jetzt alle schon offenbar bereit sind, wollen wir es dann nicht einfach früher machen?
Ja, wobei, sie sind ja nicht bereit. Also jetzt Beispiel hier.
Also für den Wahlkampf.
Aber diese Aussage, wir wollen 95% sollen weniger Steuern zahlen und 1% mehr. Und wenn man dann fragt, wie genau ist der Plan, dann antwortet der Klingbeil, wir machen nichts Unseriöses. Aber ich meine, 95% eine Menge Leute zahlt doch gar keine Steuern. Also wer keine Steuern zahlt, den kann man auch nicht entlasten.
Das ist wahr.
Aber kann schon mal mit den 95% nicht klappen.
Aber dafür hat die SPD ja, wenn wir dann schon bei den Vorschlägen sind, noch was im Angebot. Nämlich, ja, sie bezeichnen das ja, ich glaube, das kann man quantifizieren, etwa die Hälfte der Menschen zahlt überhaupt nur Einkommensteuer. Aber es geht ja zum Beispiel auch in die Richtung Erhöhung des Mindestlohns. 15 Euro stellt die SPD da jetzt in Aussicht, nachdem sie ja, und das war ja durchaus ein Wahlkampfschlager 2021, damals 12 Euro angekündigt und auch umgesetzt hat.
Ja, das ist aber das wird ein anderes Thema, weil nicht Steuern macht aber nichts. Aber
ich wollte nur sagen, also für die ist dann auch was im Angebot, also für die, die nicht Steuern zahlen.
Ja, aber wieso, wenn man einen Mindestlohn kriegt, zahlt man keine Steuern?
Na, ist mal ja neben, also ist es dann nicht eigentlich am Existenzminimum ungefähr?
Okay, also das Interessante bei dem Mindestlohn ist, dass das sozusagen der Fluch des großen Erfolges ist, weil 2021 sind sie auf den Trichter gekommen zu sagen, wir geben euch den 12 Euro Mindestlohn. Und dazu muss man wissen, Deutschland kommt ja aus einer langen Tradition, dass Löhne nicht vom Staat festgelegt werden. Tarifautonomie war auch früher den Gewerkschaften sehr wichtig. Und dann hat man, als man einen Mindestlohn eingeführt hat, gesagt, wir machen eine Kommission, die das politikfern festlegt, um eben nicht den Mindestlohn in Wahlkämpfe zu ziehen. Und davon ging die SPD 2021 ab, forderte 12 Euro und damals Armin Laschet als CDU-Kandidat hatte keine Antwort. Die Union war so unsortiert, dass sie sogar sich im Bundestag später dazu enthielt. Und damals hat die SPD Stein und Bein geschworen, das niemals wieder zu machen, diesen Mindestlohn zu politisieren. Und nun bei der nächsten Bundeswahl tut sie es doch. Und die Gefahr ist natürlich, wenn wir über sowas abstimmen, dass irgendwann auch Leute auf den Geschmack kommen, ne? Und dann sagt die SPD 15 und die Linkspartei sagt, nein, dann machen wir 16 und die AfD sagt 17, aber nur für Deutsche und vielleicht sagen die Grünen 18, aber nur, wenn ein vegetarisches Gericht in der Betriebskantine. Ja, also Sie merken, ich will darauf hinaus, dass hier ökonomische Dinge politisiert werden. Und das habe ich jetzt so ein bisschen witzig erzählt. Man kann damit aber wirklich auf die Nase fallen, weil es kann auch sein, dass Leute dann irgendwann keine Jobs mehr einrichten. Ja? Mhm. Und es ist ja in Deutschland auch sehr unterschiedlich. Ja? Also ob sie in Mecklenburg-Vorpommern 15 Euro verdienen mit Kellnern oder in München, ist ein großer Unterschied. Ja?
Das ist wahr. Ja, aber ich glaube, in München kann man niemand mehr einen Job anbieten für den aktuellen Mindestlohn von 12 Euro.
Ja, weil aber dann braucht man ihn ja auch nicht. Ja, aber das finde ich, wenn es so ist, dass man für das Geld gar keinen mehr findet, dann soll man, und ich bin auch nicht gegen auskömmliche Löhne. Also die Forderung, man muss von einem Einkommen eine Familie in Deutschland ernähren können, da bin ich voll dahinter. Nur, es haben halt eine Menge Länder mit politisierter Lohnfindung wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Und eigentlich weiß die SPD das auch. Und ich glaube, was sie da tun, tun sie mit einem schlechten Gewissen.
Meinen Sie? Wobei man ja auch, glaube ich, schon auf die Wählerinnen und Wähler vertrauen kann, dass die ja auch mit einem gewissen Grundverstand dran gehen. Also ich sehe das regelmäßig als Graffiti. Ich glaube, bei der Linken ist das sogar eine offizielle Forderung. Mieten runter, Löhne rauf. Ja, also man müsste ja davon ausgehen, dass die Menschen die Parteien wählen, die ihnen im Prinzip das Schlaraffenland versprechen. Aber sie tun es ja, darunter leidet ja auch die Linke, also die politische Linke insgesamt, dieses Gefühl, wir bieten euch doch immer mehr Sozialstaat an, ihr wählt das gar nicht, ihr wählt im Zweifel dann sogar Parteien, die das gar nicht so politisch vorhaben, weil, und das wäre eben meine Vermutung, die Leute schon selber so ein bisschen rechnen und wissen, irgendwann ist es halt Wolkenkuckucksheim.
Naja, aber wir haben doch jetzt eine Bundesregierung, die eine Bürgergelderhöhung gemacht hat und einen Bürgergeldsystemwechsel, der ihnen heute selber peinlich ist.
Ja, aber auch wahrscheinlich hängt es dann auch damit zusammen, dass man sagt, ne, Arbeit muss sich lohnen. Wir können es gerade mal einspielen. Manuela Schwesig hat das gesagt und auch Dirk Wiese aus der Fraktion.
Wir gerade als Sozialdemokraten, wir müssen an die denken, die jeden Tag hart arbeiten, die morgens aufstehen, zur Produktion fahren, alleinerziehend arbeiten. Arbeit muss belohnt werden.
Wir müssen uns wieder mehr fokussieren als SPD auf die arbeitende Mitte. Ich würde es sogar die berufstätige Familie nennen.
Also diese Logik, ja, okay, wir haben das beim Bürgergeld relativ großzügig, übrigens auch da über einen Mechanismus. Das war ja keine politische Entscheidung, sondern diese Starkerhöhung, die es gab, war ja auch ein im Prinzip technokratisch verabredeter.
Die Einführung des Bürgergeldes als Ersatz für das Hartz-System war schon eine politische Entscheidung.
Das ja, aber die Starkerhöhung, die so kritisiert wurde, das war ja eher eine technokratische Entscheidung, beruhend auf Inflationsraten und dergleichen mehr. Aber dass man gemerkt hat, okay, wenn wir das so stark erhöhen, dann müssen wir auch beim Mindestlohn deutlich höher sein, damit sich eben Arbeit lohnt, wie gerade formuliert, damit das Lohnabstandsgebot gegeben ist. Also das ist in sich ja schon schlüssig. Die Frage ist, ob es halt ökonomisch am Ende aufgeht.
Nein, das ist eine Frage des Gerechtigkeitsempfindens. Und darum war der Mindestlohn für die SPD so ein Knaller und das Bürgergeld so ein epochaler Schuss in den Ofen. Weil nämlich die Leute ganz überwiegend, ganz egal, wo die politisch stehen, das Gefühl haben, wer arbeiten geht, muss davon eine Familie ernähren können und wer arbeiten geht, muss mehr haben als der, der nicht arbeiten geht. Mhm. Und deshalb in dieses natürlich diffuse Gerechtigkeitsgefühl rein, war der Mindestlohn eine gute Nummer und das Bürgergeld war fatal. Mhm. Und das hat die SPD jetzt ziemlich spät geschnallt und läuft jetzt mit Mann und Maus in eine andere Richtung und erzählt in jedes Mikrofon, es geht um die, die arbeiten gehen, es geht um die arbeiten gehen, Klammer auf, und nicht um die Transferempfänger, wie ihr alle denkt, Klammer zu. So, und jetzt die Frage ist, ob sie bis zur Bundestagswahl damit noch durchdringen.
Wobei das natürlich auch wirklich ein Dilemma für die Sozialdemokraten ist. Die SPD wurde seit Gerhard Schröder, seit den Hartz-IV-Reformen gescholten dafür und war ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in Umfragen messbar, was die soziale Gerechtigkeit, diese Kompetenz angeht, richtig nach unten gegangen, weil man gesagt hat, ihr...
Ja, aber es ging doch bei der Agenda 2010 nicht um soziale Gerechtigkeit. Die Agenda 2010 war eine Arbeitsmarktreform und hat 2 Millionen Leute aus der Arbeitslosigkeit in Arbeit gebracht. Das ist ein spektakulärer Erfolg. Und die SPD
wurde von vielen anders wahrgenommen, ja, gerade von der SPD-Klientel, einer klassischen,
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Von einer SPD-Funktionärs-Milieu, die hat sich da nicht mehr wiedererkannt. Aber wir sehen doch, das Bürgergeld war der Plan, Hartz IV zu heilen. Und das Bürgergeld hat die SPD in die Defensive gebracht, auch demoskopisch. Damit sind Wahlen verloren worden, weil die Leute das eben nicht richtig finden. Ja, und die SPD hätte einfach sagen sollen, 2 Millionen Leute in Arbeit gebracht, das ist die beste Sozialleistung. Hätte sich die Merkel nie getraut, haben wir aufgestellt. Und das haben sie sich nicht getraut und dafür bezahlen sie einen hohen Preis.
Die gute Nachricht ist ja, der Generalsekretär der SPD, der Agenda 2010, ist ja jetzt, der Bundeskanzler. Vielleicht kann man das nochmal wieder hervorholen, ne? Aber es ist natürlich schon die Frage der Glaubwürdigkeit, weil damals hatte er noch Haare.
Na, ich weiß nicht, ich glaube, dass die SPD hat versucht, diese gekränkte, in ihrem Selbstbild erschütterte, ich will das gar nicht ridikulisieren, Funktionärskaste mit sich selbst zu versöhnen. Und das war ja wirklich dramatisch. Ich meine, die haben einen Teil ihrer eigenen Leute, haben die Linkspartei gegründet aus Frust. Ja, das ist ja keine Trivialität. Und da hat vor allen Dingen Andrea Nahles versucht, Arbeitsmarktreformen zu machen, die sozusagen diesen Unmut aufnehmen, ohne den Agenda-Effekt zu konterkarieren. Dann aber kam mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, etwas von ganz links, aus akademischen Kreisen, was nicht originär sozialdemokratisch ist. Und törichterweise hat man sich das ein Stück weit aufquatschen lassen. Und das Bürgergeld ist nicht das bedingungslose Grundeinkommen, aber es klingt natürlich so, weil es das Geld an den Status des Bürgers koppelt, Klammer auf, die Hälfte der Leute sind gar keine Staatsbürger, die das kriegen, Klammer zu. Aber eben an den Status des Bürger, als wäre sozusagen meine Existenz schon ausreichend, dass ich Kohle kriege und nicht, dass ich irgendwas mache. Und damit sind die, da lege ich mich fest, reingefallen.
Okay. Robin Alexander sagt das hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir denken jetzt mal gemeinsam drüber nach, wie man das nennen könnte, weil Hartz IV klang ja auch nicht richtig schön, war ja auch immer nur der inoffizielle Name. ALG II, ne, ist ja der offizielle gewesen. Was ein schöner Name dafür wäre, das verraten wir Ihnen vielleicht gleich. Robin Alexander, bevor ich jetzt hier weiter kreativ bin, haben wir einen neuen Namen für Hartz IV/ALG II/heute Bürgergeld?
Ich würde ja bei der spießigen Grundsicherung bleiben, weil die vermittelt ja Sicherheit, dass da auch was Schönes, aber ich sehe in ihrem Gesicht, dass sie das unkreativ finden.
Grundsicherung, ich meine, ist ja immer schön, wenn Dinge auch so, weiß ich nicht, so nach Menschen benannt werden, die das geschaffen haben irgendwie, die die Heil sich, nein, mit dem Namen kommt man in Deutschland nicht auf den grünen Zweig, glaube ich. Okay, wir denken weiter drüber nach, wenn Sie uns zuhören und kreative Vorschläge haben. Vielleicht finden Sie aber auch Bürgergeld gut. Gibt bestimmt Leute, die sagen, gar nicht so verkehrt. Wir haben weitere Themen, auf die wir schauen, oder vielmehr auch einen Mann, auf den wir schauen. Gestern Abend war er prominent bei Karin Mioska, abends in der ARD im Talk. Friedrich Merz, der CDU-Chef, der Kanzlerkandidat von CDU, CSU, der auch noch am Tag zuvor, am Samstag, nämlich den großen Auftritt beim CSU-Parteitag hatte. Robin Alexander ist jemand, der sehr gut hineinhorchen und hineinschauen kann in die Union. Ist die Partei mit sich und mit ihm im Guten gerade?
Ja, das läuft viel besser, als die sich das selber gedacht haben, weil die haben natürlich alle Angst gehabt, dass Markus Söder wieder einen epochalen Streit inszeniert. Und darum sind sie ja Stand jetzt herumgekommen. Da machen die alle innerlich drei Kreuze. Und dann ist natürlich, die Umfragen sind für die Union, wenn man auf die reine Höhe guckt, okay, weil über 30. Aber wenn man auf das guckt, was Fachleute die Spreads nennen, also den Unterschied zum Mitbewerber, dann sind die ja mehr als doppelt so groß wie Scholz, selbst wenn man die Grünen noch dazu nimmt. Und das ist natürlich ein Vorsprung, der riesig ist. Ja. Also von daher...
Aber da gibt es ja dann immer diejenigen, die reinschauen. Ich weiß nicht, ob es diejenigen sind, die es nicht gut mit Friedrich Merz meinen oder die das ganz neutral betrachten, aber die sich dann zum Beispiel anschauen, also diese Kanzler-Direktwahlfrage. Da lag er lange immer zurück. Jetzt hat er es immerhin geschafft, so leicht vor einem Olaf Scholz zu sein und vor einem Robert Habeck, so der den Kanzlerkandidat der Grünen werden sollte. Aber danach sieht es ja aus. Und das sind ja nun mal zwei Politiker, die einer derart unbeliebten Regierung angehören, dass man sich dann schon fragen kann, reicht das denn am Ende? Und dazu kommen dann nochmal andere Spezialmessungen, also beispielsweise die Bereitschaft von Frauen, gerade auch von jüngeren Frauen, einen Friedrich Merz in diesem Kanzleramt zu sehen, die sind ja desaströs niedrig. Jetzt kann man sagen, in einer alternden Gesellschaft ist das egal, aber ist das so egal oder ist das vielleicht echt noch ein Pferdefuß?
Nö, da arbeiten die auch dran. Die hatten neulich auch irgendwie so einen Frauenkongress, wo Friedrich Merz nur mit Frauen gesprochen hat und so weiter. Also das ist nicht so, dass das alles eine gemähte Wiese wäre. Nur bei der Beliebtheit ist ja das Interessante, da gibt es zwei Modelle im Unionskosmos. Das eine ist das Modell Merkel. Merkel war immer beliebter als die CDU, konnte aber nur eigentlich bei einer Wahl 2013 mit dieser Beliebtheit auch die Stimmen hinterher hochziehen. Sonst hat das eigentlich nichts gebracht. Und bei Helmut Kohl war es umgekehrt. Helmut Kohl war immer unbeliebter als die CDU, CSU, aber hat auch eine Menge Wahlen gewonnen. Und diese Unbeliebtheit ist natürlich auch, wenn man gegen ebenfalls unbeliebte Mitbewerber antritt, schlägt das natürlich nicht so rein, wie wenn man gegen einen strahlenden Amtsinhaber antritt. Ja? Und das ist ja das Interessante, dass Scholz katastrophale Werte hat. Und Robert Habeck hatte mal exzellente Werte, hat die aber nicht mehr und hat die Hoffnung, dass er sich da rausarbeiten kann, ist aber bis jetzt nur eine Hoffnung.
Mhm. Haben Sie denn die Merz-Rede beim CSU-Parteitag verfolgt?
Na klar, sowas ist mein täglich Brot. Ja. Ich kann Micky Beisenherz und Thomas Gottschalk schwänzen, aber Friedrich Merz muss ich alles mitnehmen.
Hat das auch, das frage ich mal vorher, hat das auch einen Unterhaltungsfaktor dann? Oder ist es?
Na, das Seltsame ist ja, dass die CSU immer dieses Ding hat, dass sie ein bisschen uneigentliches Sprechen hat. Also, dass man immer sich fragt, wie weit ist das jetzt Performance und wie weit meinen die das ernst? Niemand hatte das so weit getrieben wie Horst Seehofer, der so O-Töne gab, wo man sich fragte, fängt er gleich selber an zu lachen. Aber auch Markus Söder hat das ja. Also Markus Söder schlägt über die Stränge und dann wird sozusagen in Klammern ausgestrahlt, in Bayern ist es möglich. Und davon hat Friedrich Merz aber in Bayern nicht Gebrauch gemacht. Also eine ganz klassische, ruhige Standardrede gehalten. Und es hängt, glaube ich, damit zusammen, dass es aus seiner Sicht, wie ich gerade sagte, so gut läuft. Weil wenn es gut läuft in der Politik, dann sagen einem die Berater, mach jetzt keinen Fehler, lass weiter gut laufen und dann macht man so auf Nummer sicher.
Ja, ja. Also Standardrede ist ein gutes Stichwort, denn ich habe nämlich den Kommentar im Stern Online von Veit Medik gelesen, der hat das überschrieben mit oh weia, das war nix und hat sich gefragt, ob diese Rede von ChatGPT geschrieben wurde. leider offenbarte der Auftritt von Merz auch seine zentrale Schwäche, die Oberflächlichkeit, die fehlende Substanz.
Ich bin mit Veit Medik lange befreundet, das ist ein toller Journalist. Ich glaube aber, hier ist ihm ein Irrtum unterlaufen. Weil wenn Friedrich Merz dort ein programmatisches Feuerwerk abgefeiert hätte mit neuen Ideen, hätte er Markus Söder überstrahlt. Der CSU-Parteitag ist aber das Fest von Markus Söder. Und da man Markus Söder gerade in der netten Stimmung hat, wird man doch als CDU Vorsitzender den Teufel tun, da den Bären zu reizen und ihn irgendwie zu überstrahlen. Ja?
Ja, zumal der ja also aufgegeben hat, dieser Bär, Markus Söder, was die Kanzlerkandidatur angeht und bisher ja offenbar auch einigermaßen glaubhaft. Aber er hat ja dem Unionspaar, also CDU-CSU, ein anderes Problem ins Bett gelegt, nämlich diese klare Ablehnung von Schwarz-Grün und hat ja auch, also Markus Söder, auch entsprechend gestichelt gegen die beiden Ministerpräsidenten Daniel Günther und Henrik Wüst, Schleswig-Holstein, NRW, die das ja offensichtlich anders sehen. Ist das sozusagen das vergiftete Übrigbleibsel im Verhältnis CSU-CDU?
Ja, das kann sein, aber bei CDU-CSU ist das immer so seltsam. Die funktionieren in einer gewissen Grundspannung. Ja? Also die dürfen sich auch nicht zu einig sein. Also das Konstrukt ist darauf angelegt, dass es wie so ein Band, das sehr straff gespannt sein muss, aber nicht reißen darf. Mhm. Ja. Und natürlich in diesem die Schwarz-Grün-Frage ist für die Union ein strategisches Problem, weil die ja in vielen großen Bundesländern mit Schwarz-Grün ganz friedlich regieren und übrigens Bombenwerte haben. Hendrik Wüst, neue Umfrage, 40% für die CDU in NRW. Also da träumen sowohl Merz als auch Söder von. Also das funktioniert. Andererseits hat man aber natürlich diese Wutklientel, die Grünen als sozusagen den neuen Volksfeind ausgemacht hat und die auch stark ins Unionsbürgertum reinlappt.
Meinen Sie mit der Wutklientel, wenn man so Spitzenpolitiker hört wie Söder, aber auch andere, könnte man die Vermutung haben, dieses Wutklientel ist sogar gerade in Amt und Funktion?
Nee, also unterschätzen Sie Markus Söder, der lässt sich nicht hinreißen, der überlegt das, was er tut. Mhm. Die sehen einfach, dass es gibt eine antigrüne Stimmung im Land, die hat ja auch Gründe, da haben die Grünen auch ihr Teil zu beigetragen. Und diese antigrüne Stimmung ist auch stark in Teilen des unionsaffinen Milieus. Ja? So, und die spielt Söder an. Und zurückkommend auf mein Bild mit diesem gespannten Band, wenn die zur Bundestagswahl die Aussage hinkriegen, Merz schließt nicht Schwarz-Grün aus und nimmt sozusagen die Wüst- und Günther-Wähler mit und Söder bespielt die wütenden anderen, indem er sagt, ich werde die Grünen schon verhindern. Und dann wählen beide Gruppen Union. Dann haben sie alles richtig gemacht.
Wir werden es beobachten. Regulärer Wahltermin, bisschen weniger als ein Jahr, aber vielleicht schon früher. Wetten, dass Robin Alexander doch was Kluges einfällt zu Thomas Gottschalk. Diese Wette würde ich eingehen mit Ihnen. Denn es ist natürlich schon mal die Frage, man kann sich dem natürlich komplett entziehen, aber viele konnten das nicht. Thomas Gottschalk, das sei dazu gesagt, wird am Mittwoch ein Buch herausbringen. Das heißt ungefiltert Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann. Und er hat das schon mal flankiert mit einem großen Interview im Spiegel und eben, wie schon anfangs erwähnt, mit einem Auftritt im Kölner Treff der Sendung, die unter anderem Micky Beisenherz, schöne Grüße an dieser Stelle, moderiert. Und da sind so einige Aussagen gefallen. Ich kann ja mal was einspielen.
Ich habe Frauen im Fernsehen immer nur angefasst, wenn es sein musste. Sie habe ich gerade an der Schulter angefasst, weil ich sonst umgefallen wäre, als ich diese Treppe mir... Ich habe ja nie Frauen in irgendeiner Form unsittlich berührt, um mir irgendwelche Vorteile zu verschaffen. Das ist etwas, was ich angreife, dass man heute in einer Situation sich mehr oder weniger an Frauen vergreift, die das nicht wollen.
Also Thomas Gottschalk hat nur beruflich angefasst, so wurde das dann gerne auch zusammengefasst. Und Robin Alexander, ich fasse mal kurz für Sie zusammen, da müssen Sie nicht so viel X oder also ehemals Twitter oder andere soziale Netzwerke durchschauen. Man findet jetzt relativ viele Videos aus langer Wetten-Das-Geschichte, wo man Thomas Gottschalk sieht, wie er die Spice Girls betatscht, wie er die Hose runterzieht, damit Steffen Graf ihm das Knie massiert und dergleichen mehr. Und für viele ergibt sich da das Bild, da ist einmal einer richtig aus der Zeit gefallen.
Also ich glaube, das sagt doch was, wie unsere Gesellschaften funktionieren, weil wir reden uns ja ein, dass wir unsere Gesellschaft im herrschaftsfreien Diskurs sozusagen schaffen, dass wir uns also verständigen, was darf man, was darf man nicht. Und das stimmt ja gar nicht, sondern wir arbeiten über Skandale. Ja, also dann in USA Harvey Weinstein oder Woody Allen und so weiter, dann wird halt eine Person rausgehängt und darüber lernen alle, was nicht geht. Was gar nicht falsch ist, weil es sollte wirklich nicht gehen, was damals getan wurde. So, nur jetzt sind wir ja sozusagen drei Ableitungen weiter, weil jetzt ja Gottschalk selber ein Buch vorlegt und das über diese Nummer verkaufen will. Und es geht ja auch nicht darum, dass er Harvey Weinstein-mäßig sexuell genötigt oder sogar vergewaltigt hätte, sondern es geht um Verhalten vor der Kamera, das damals alle lustig finden und heute die Leute halt nicht mehr lustig finden sollen. Also wir führen keine Debatte, wie darf man sich noch benehmen, sondern sozusagen, wie hätte man sich vor 20 Jahren benehmen sollen. So, das ist, glaube ich, wenn man das versteht, aber so funktionieren unsere Gesellschaften eben und ja.
Und damit erledigt, ich meine, erweitert das ja noch, das ist dieser eine Teil, diese Frage, wie verhält man sich als Mann, als prominenter Mann auch insbesondere gegenüber Frauen, aber er hat das ja auch schon damals, als er vor einem Jahr seinen Abschied von Wetten, das hatte, mit so einer kleinen Abschiedsrede irgendwie versehen, diese Aussage von damals, ja, ich kann im Fernsehen auf großer Bühne nicht mehr so reden, wie ich an meinem Küchentisch rede. Und damit drückt er wahrscheinlich was aus. Also die Aufregung über Thomas Gottschalk jetzt in sozialen Medien, aber auch in Kommentaren in Medien ist groß. Ich vermute mal aber, dass er sehr viel Kopfnicken kriegt von Menschen, die sagen, ja genau.
Ich glaube, das sind zwei Phänomene, worüber wir jetzt sprechen, auch erheblicher ist. Weil das eine ist ja sozusagen Umgang Frauen. Und bei Gottschalk ist es ja eigentlich ist das, was man früher Etikette genannt hätte. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Das andere ist, dass da jemand, der super prominent und beliebt ist, etwas adressiert, was eine Mehrheit der Bevölkerung mittlerweile so empfindet, weil da sind die Umfragen ganz eindeutig. Nämlich, man dürfe in der Öffentlichkeit nicht mehr so reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und das ist natürlich etwas, was zu denken geben muss, weil das sollte eigentlich schon der Fall sein. Ja? Und auch da glaube ich jetzt mit einem Buch gibt es ein Kommerzialisierungsinteresse und so weiter, ist aber öfter so in Debatten. Aber das würde ich nicht so schnell abtun.
Nee, das stimmt. Aber ich finde interessant, was letztendlich dahinter steckt, weil also er ist natürlich auch der Vertreter einer Generation, bei der man sagen kann, er blickt schon auf mehr zurück, als auf das er noch in der Zukunft blicken wird. Jetzt ganz undespektierlich. Das ist ja natürlich so, wenn man dann über 70 ist. Er blickt auf eine Karriere zurück und er blickt auf eine Welt zurück, wo bestimmte Dinge anders waren, die man so gelernt hat, die normal waren. Und dann ist die Welt eine andere. Und letztendlich ist er damit ja auch ein Stück weit ein Spiegel einer alternden Gesellschaft, wo viele tendenziell das Gefühl haben, das, was einem vertraut ist, wie es mal war, steht in irgendeiner Form in Frage.
Also da wäre ich ganz vorsichtig. Das ist so, dass unsere Debatten laufen so, dass man Dinge, die man ablehnt, sozusagen als alt überkommen und so definiert, um sie nicht weiter begründen zu müssen. Auch in der Generation von Thomas Gottschalk gab es Männer, die es unangemessen fanden, Frauen aufs Knie zu fassen. So, die galten damals als konservativ, jetzt sind sie die Fortschrittlichen, also da hat so ein gewisser Rollenwechsel stattgefunden, aber das gab schon Leute, die immer einen anderen Umgang mit Frauen hatten und das auch richtig fanden.
Ja, aber ich meine, das ist ja weit, weil er erwähnt das dann auch. Ach, ich habe hier gerade nochmal einen Ausdruck. Wir können ja gerade nochmal selber hören, da muss ich nicht für ihn sprechen.
Mein Zimmernachbar im Bayerischen Rundfunk hat immer damit angegeben, ich bin der Sohn des berühmten Zigeunergeigers Barnabas von Gezi. Das war der Ivan von Gezi. Ja. Er hat dieses Wort erwähnt und ich habe noch nicht daran gedacht, mein Gott, ich will mit dem Mann nichts zu tun haben.
Genau.
Und dieses Missverstanden werden, ich habe nie an irgendwelche People of Color gedacht, wenn ich von Mohrenköpfen gesprochen habe. Ich habe nie in irgendeiner Form, als ich von Zuschauern gesprochen habe, die Frauen ausgeschlossen, weil ich einfach sage, das sind Dinge, die ich nie im Kopf hatte, weil ich sage, wenn mir alle zuschauen, ist es mir egal, ob die groß oder klein, schwarz oder weiß, arm oder reich sind.
Also das war nochmal Thomas Gottschalk Auszug aus dem Kölner Treff, Freitagabend aus dem WDR. Und damit beschreibt er ja nochmal mehr, so ein ganzes Set an eben Gewohnheiten.
Nee, das sind keine Gewohnheiten, das ist, wie ich gerade sagte, Etikette oder Sprachregelung. Und da gutes Beispiel, also er sagt ja, damals haben Leute Zigeuner positiv aufgeladen, ne? Und so nach dem Motto, oh, heute darf man aber nicht mehr. So, ich habe neulich mal bei einer Recherche einen alten Text von Hertha Müller gefunden, der Nobelpreisträgerin. Die wird Anfang der 90er Jahre von der Zeit nach Rumänien geschickt, um über die Roma zu schreiben. Und sie recherchiert dann da und liefert einen Text ab und in dem Text heißt es immer Zigeuner. Und dann macht sie richtig offenbar, sie kann diesen politischen korrekten Ausdruck in ihrer Reportage nicht benutzen, weil der zu diesen Lebensverhältnissen nicht passt und die Menschen sagen selber Zigeuner. Jetzt habe ich davon keine Ahnung, wie das in Rumänien ist oder vor 20 Jahren war. Vielleicht ist es auch alles anders. Aber die Idee, wir einigen uns jetzt alle darauf, bestimmt, es geht nicht mehr. Damit macht man natürlich auch eine Sprachnormierung. Und wenn man dann noch an dieser Grenze sozusagen gut und böse scheiden will, ja, ich glaube, damit macht man es sich zu leicht.
Sagt Robin Alexander zur Causa Gottschalk, die vielleicht gar keine große Causa Gottschalk sein muss. Ich habe da einen Gedanken im Hintergrund und da dachte ich, da hat es mal geklappt, dass wir aus diesen Aufregungsspiralen rausgehen. Didi Hallervorden, die Älteren erinnern sich und lachen vielleicht nochmal. Didi Hallervorden hatte sich ja auch geäußert, nachdem jetzt die Eskalationen im Nahen Osten sich verschärft hatten, nach dem 7. Oktober, den israelischen Angriffen dann auf Gaza. Und hatte sich entsprechend so geäußert, dass man eigentlich erwartet hat, der Zentralrat der Juden nimmt dazu in irgendeiner Form Stellung. Und die haben einfach gesagt, ach, wisst ihr was? Nee, wir müssen auch nicht alles kommentieren. Vielleicht ist das auch manchmal hilfreich.
Das erinnert mich an, kennen Sie noch Ayman Masjek vom Zentralrat der Muslimen?
Ja.
Der wurde mal angefragt, als politisch korrekte Menschen herausfanden, dass die dritte Strophe der Hymne von Schalke 04, Mohammed war ein Prophet, der von Fußball nichts versteht. Und Masjek wurde natürlich angefragt, um sich zu empören. Ja. Und er lieferte dann den schönen O-Ton, da muss man die Moschee auch mal im Dorf lassen.
Es gibt noch einen letzten Nobelpreis. Nicht ganz in der ganz offiziellen Reihung, aber er wird immer als der Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet, der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Er geht in diesem Jahr an Darren Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson. Das sind nämlich drei Amerikaner. So viel wissen wir hier im Studio. Robin Alexander ist genauso froh wie ich, dass wir Verstärkung haben, nämlich aus unserem Börsenstudio in Frankfurt. Michael Erhard, schönen guten Tag. Verbunden mit der Frage, wofür, was haben die geschaffen?
Also die haben erforscht die Bedeutung von gesellschaftlichen Institutionen in verschiedenen Ländern und welchen Einfluss diese Institutionen auf den Wohlstand eines Landes haben. Da geht es genau um politische Institutionen auf der einen Seite, wie ökonomische Institutionen aber auf der anderen Seite. Und wenn man eine Quintessenz oder eine Tendenz feststellen will, dann stellen diese drei Forscher fest, dass Gesellschaften mit einer schwachen Rechtsstaatlichkeit und schwachen Institutionen, Gesellschaften, die zum Teil diktatorisch verfasst sind und die Bevölkerung ausbeuten, dass die weniger oder kein Wachstum erzeugen, im Gegensatz zu besser strukturierten Gesellschaften mit starker Rechtsstaatlichkeit, aber auch starken Gesellschaften, starken Zivilgesellschaften, und dass das eben dann zum Wohlstand beiträgt. Und die Begründung der Jury, des Komitees der Schwedischen Akademie der Wissenschaften war, dass die Verringerung dieser großen Einkommensunterschiede zwischen den Nationen, die wir haben, immer noch auf der Welt, dass das eine der größten Herausforderungen unserer Zeit sei. Und die Preisträger, die hätten eben gezeigt, welche Rolle Institutionen spielen, um möglicherweise dann einen Hebel anzusetzen und das in die richtige Richtung zu bringen.
Interessant. Ich habe jetzt erstmal so einen intuitiven Widerspruch in mir, Robin Alexander. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Wenn man sich zum Beispiel das chinesische Wachstum der letzten 40 Jahre anschaut, dann ist das ja ganz anständig. Und da sind ja so gewisse Standards, die wir gerade gehört haben, Rechtsstaatlichkeit dergleichen, nicht unbedingt ganz oben auf der Liste.
Ja, das ist ein guter Einwand, wobei die chinesische KP ja Eigentumsrechte schon lange respektiert hatten. Also in einer gewissen Form natürlich nur, aber da schon eine Verlässlichkeit da war und eher jetzt neuerdings in Frage steht, ob es da nicht ein neues Primat der Politik gibt, was dann auch die Wachstumsraten gleich mal runterdöppt.
Ja, aber gibt es darauf Antworten?
Und was ganz kurz, wenn ich das einwerfen darf. Naja, aber wenn ich das, ich habe vorhin den Gedanken auch gehabt, gerade mit Blick auf China. Was man da sagen muss, ist, dass das Regime, wie man auch immer das bewerten will im Detail, sie haben es aber trotzdem geschafft, einen großen Teil der ärmeren Landbevölkerung da den Wohlstand zu mehren. Also das hat auch gesellschaftlich etwas gebracht. Aber es stimmt natürlich, dass zivilgesellschaftliche Strukturen da sehr, sehr schwach nur vorhanden sind. Da hätte man also nur einen Teil sozusagen der Gleichung, dass der Staat sehr stark ist, aber die gesellschaftlichen Institutionen doch relativ schwach.
Zumal das ist ja, da müssen wir nicht nach China schauen, auch in die amerikanischen Debatten hinein schon. Ne? Also die Frage, wie viel Staat sein soll, im republikanischen Wahlkampf spielt das ja wieder eine entscheidende Rolle, wo ja häufig das als ein Wachstumshemmnis wahrgenommen wird. Also wenn es zu viel, ich meine, das Institutionen nicht immer gleichbedeutend mit Staat, aber zu viel, sagen wir, öffentliche Ordnung gibt, dass das geradezu die Kräfte, die es dann gäbe in einer Gesellschaft, ökonomisch fesselt. Kann man die drei als, das ist ja bei den Wirtschaftswissenschaften nicht immer ganz unpolitisch, Michael Erd, kann man die irgendwie verorten? Also sind die eher, sagen wir mal, einer linken Denkschule zuzuordnen?
Das würde ich so nicht sagen, aber was man ganz sicher sagen kann, ist, dass sie beide Dinge im Blick haben. Also sie sagen, dass Freiheit in Demokratie eigentlich nur dann gedeihen kann, wenn es auf der einen Seite einen starken Staat gibt, der also auch Gesetze durchsetzen kann und Eigentumsrechte und so weiter sichert und auf der anderen Seite aber auch eine starke Zivilgesellschaft hat. Also wenn wir einen Staat, was ja von liberaler Seite sehr oft gefordert wird, minimieren auf wenige Positionen, sich doch am besten aus allem raushalten soll, dann denke ich, würden das die drei auf jeden Fall nicht unterschreiben. Insofern könnte man sagen, sind sie eher linksliberal zu verorten. Aber es ist völlig richtig, was du gesagt hast. Das ist natürlich eine eminent politische Frage, auch wie man so etwas bewertet. Und nicht umsonst sind die sozusagen auch in den Gefilden der politischen Ökonomie unterwegs, wo eben beides zusammengedacht wird.
Robin Alexander, noch Fragen?
Ich weiß von den dreien gar nichts, ehrlich gesagt, aber von dem, was ich gerade höre, ist nicht Zivilgesellschaft ad definitionem das Gegenteil von Staat. Also wenn die sagen, wir brauchen viel Zivilgesellschaft, heißt das ja nicht, der Staat soll sich überall einmischen. Wir haben jetzt in Deutschland diese komische Debatte, dass wir eine Regierung haben, die sich immer Förderprogramme für Zivilgesellschaft ausdenkt. Aber eigentlich ist ja Zivilgesellschaft gerade nicht Staat.
Das ist richtig, aber wenn wir zum Beispiel auch an demokratische Institutionen denken, wenn wir an Vereinigungsfreiheit und so weiter und so fort denken, dann sind das ja schon auch Institutionen innerhalb eines Staates, die zivilgesellschaftliches Engagement schützen. Und ich glaube, das sind dann eher die Institutionen, um die es da geht, die dann eben zum Gelingen beitragen und eben vielleicht auch helfen, Wohlstand zu mehren, wenn beides vorhanden ist. Also die Zivilgesellschaft aktiv sein kann, innerhalb auch geschützter Institutionen und auf der anderen Seite der Staat, der das eben auch sichern kann.
Interessant. Michael Erhardt, der uns hier erzählt hat, wer und warum sie den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, drei US-amerikanische Forscher. Vielen Dank für diese Informationen und damit ist auch der diesjährige Nobelpreisreigen vorbei und damit ist auch Robin Alexander fast unsere Sendezeit hier vorbei, aber ich muss natürlich noch etwas ansprechen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Machtwechsel ist ein Podcast, den Sie zusammen mit Dagmar Rosenfeld machen und da spielt ja Schlager in gewisser Weise eine Rolle. Aber ich habe schon richtig verstanden, dass es ja nicht Ihr Anteil daran, ne?
Nee, ich habe da auch wirklich eine sehr gesunde, ich muss es so hart formulieren, Antipathie. Also Dagmar macht das wirklich, um mich zu ärgern. Also das ist, und ich finde auch krass, wir machen das jetzt schon lange und es gibt zu jedem gesellschaftlichen politischen Vorgang findet Dagmar Rosenfeld einen Schlager. Also das ist wirklich ein Universum, was nie endet.
Dann spreche ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich eine Einladung an Dagmar Rosenfeld aus, aber natürlich auch an Sie, Robin Alexander, und an alle, die uns zuhören, denn wir haben am Donnerstag wieder unsere Sendung live aus dem Berliner Humboldt-Forum und da kommt niemand Geringeres, Sie haben es auf X schon gesehen, als Roland Kaiser. Ich vermute mal, da kommen jetzt aber auch nicht bei Ihnen sofort die Melodien hoch, oder?
Ich verwechsel das immer mit Udo Jürgens. Ich weiß, das darf man jetzt nicht sagen. Das ist wie katholisch-evangelisch verwechseln, ne? Aber das... Weiß nicht, griechischer Wein?
Nein.
Verdammt.
Santa Maria. Machen wir Santa Maria. Kommen Sie gerne vorbei, wenn Sie Zeit haben.
Donnerstag habe ich schon was vor.
Ja. Es gibt es auch als Podcast, aber wenn Sie dabei sein wollen, schauen Sie bitte gerne auf unsere Website deutschlandfunkkultur.de/ oder auch für die jüngere Generation /Humboldt-Forum. Da sind alle Informationen. Da ist übrigens auch ein Video-Livestream für unser Publikum, das nicht so einfach mal nach Berlin kommen kann. Und wie gesagt, Sie kriegen es im Radio und Robin Alexander kriegt dann exklusiv von mir den Podcast zugeschickt auf Diskette. Robin Alexander, ganz herzlichen Dank für heute.
Dankeschön.
Und dass Sie bei uns im Studio waren. Tschüss.
Tschüss.